Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen, Machern und Vordenkerinnen aus dem Herz der deutschen Wirtschaft und wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Transformationsökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Unser heutiger Gast ist Viktoria Schütz, Geschäftsführerin des Maschinenbauunternehmens Diguma. Mit Viktoria sprechen wir darüber, wie sie ihr Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet und wie sie New Work in ihrem Familienunternehmen definiert. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich mich bei unserem Partner Asana bedanken, der auch diese Folge tatkräftig unterstützt. Dank Asana arbeiten Unternehmen intelligenter, da sie Klarheit und Verantwortlichkeit fördern, die Wirkung maximieren und mit Zuversicht skalieren können. Jetzt geht's aber los mit unserem Gespräch mit Viktoria Schütz. Vorher kommt aber noch das Was bisher geschah von Katja.
Was bisher geschah? Kurz nach der Wende kauft das Unternehmerpaar Winfried und Barbara Schütz eine alte Limonadenfabrik in der hessischen Rhön. Ihr Plan? Gebrauchte Maschinen zu reparieren, mit neuen Bauteilen zu überholen und sie dann für die Gummiproduktion in die ganze Welt zu verkaufen. Diguma Schütz, so heißt das Unternehmen, beschäftigt heute 50 Menschen, sitzt mittlerweile in Geisa in Thüringen und baut seit 2018 auch eigene Walzwerke. Zum Beispiel für die Automobilindustrie. Der Umsatz liegt im einstelligen Millionenbereich. An der Spitze steht nicht mehr das Gründerpaar, sondern Tochter Viktoria Schütz. Sie führt die Geschäfte gemeinsam mit Daniela Dingfelder. Im bis heute männlich dominierten Maschinenbau ist diese weibliche Doppelspitze eine echte Rarität. Und auch in der Belegschaft ist der Frauenanteil bei Diguma Schütz mit 40% ungewöhnlich hoch. Die beiden Chefinnen gehen in der thürischen Provinz unkonventionelle Wege. Sie haben die 4-Tage-Woche eingeführt, setzen auf flache Hierarchien und flexible Teilzeitmodelle. Über New Work im Maschinenbau und den schwierigen Weg ins Familienunternehmen, darüber spricht Viktoria Schütz jetzt im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Liebe Viktoria, herzlich willkommen im Maschinenraum und in unserem Podcast Alles neu.
Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Viktoria, du kennst den Maschinenraum ja ganz gut und du weißt, dass wir in unserem Podcast unsere Gäste immer in eine fiktive Situation manövrieren zu Beginn des Gespräches und die Person, eine bekannte Persönlichkeit im Maschinenraum treffen. Stell dir vor, du triffst an der Maschinenraum-Espresso-Bar Christian Klein, den Chef von SAP. Ihr kennt euch vermutlich nicht persönlich, ihr würdet im Maschinenraum ins Gespräch kommen. Wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr sprechen?
Ja, ich würde mich vorstellen als das, was ich bin, geschäftsführende Gesellschafterin eines mittelständischen Maschinenbauunternehmens. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich die Konfrontation suchen würde, weil ich finde, es gibt ja auch für verschiedene Unternehmenskulturen ihre Berechtigung und jede Firma muss vielleicht selber auch so ein bisschen gucken, was sie macht und das, was er da fordert oder gesagt hat, das passt vielleicht zu einem Konzern. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt ja genug Arbeitsplätze und wenn das nicht zu einem passt, dann muss man da ja nicht arbeiten. Also das ist auch, wir sind eben auch anders und ich sag, wer da, also für wen das nicht passt genau ist, der muss auch nicht bei uns arbeiten. Mhm.
Du spielst wahrscheinlich darauf an, dass, ich glaube, es war im letzten Monat, Christian Klein einen großen Artikel in der Zeitung hatte, wo er in Frage gestellt hat, ob es okay ist, dass man im Homeoffice arbeitet und dass man mehr zu einer Leistungskultur herübergehen muss, den Arbeitnehmer nicht so in den, das Nehmen nicht so stark in den Vordergrund setzt. Ich glaube, da können wir gleich nochmal viel drüber sprechen, weil das ist ja auch ein Teil eurer neuen Unternehmensgeschichte, dass ihr da neue Wege der Arbeit geht. Ich glaube, so kann man das nennen. Bevor wir aber darauf eingehen, sprechen wir vielleicht erstmal noch ein bisschen über dich und über euer Familienunternehmen.
Ja, lass uns doch gerne mit dir persönlich erstmal anfangen. Deine Eltern haben das Unternehmen ja 1990 gegründet. Da musst du ungefähr 5 Jahre alt gewesen sein. Und dann gab es einen Umzug des Unternehmens 1995 von Hessen nach Thüringen. Seid ihr da eigentlich auch als Familie umgezogen oder betraf das nur das Unternehmen?
Das betraf nur das Unternehmen. Also wir kommen da aus der Grenzregion. Und eigentlich hat die Firmengeschichte noch viel früher angefangen, und zwar 1985. Da haben meine Eltern zusammen mit meinem Onkel, also mit dem Bruder meiner Mutter, ein Unternehmen gegründet. Das hat die gleichen Sachen gemacht, also Gebrauchtmaschinenüberholung von Maschinen für die Verarbeitung von Gummi. Und das hat dann nicht so ganz gut funktioniert. Und dann haben die sich 5 Jahre später getrennt. Und meine Eltern waren dann eben vorübergehend in einem Gebrauchten, in so einer, dieser Limonadenfabrik, und haben dann eben geschaut, wo kann man gut neu bauen. Und also der Weg zu dem Industriegebiet nach Fulda, zu uns nach Hause und von uns zu Hause nach Thüringen in das Industriegebiet war genauso lang, ohne Berufsverkehr. Und man muss auch dazu sagen, die Versprechen waren natürlich auch groß Anfang der 90er Jahre. Da wurde auch ein großer Straßenausbau versprochen, der bis heute nicht umgesetzt wurde. Mhm. Und also wir sind da schon wirklich sehr weit draußen, 50 Kilometer oder 50 Minuten nach Eisenach, 40 nach Fulda. Mhm. Und ja, es ist halt leider keine Straße gekommen.
Wie hast du das denn in deiner Kindheit erlebt? Also wir haben mit vielen Unternehmerkindern gesprochen, die sagten Sätze wie, das Unternehmen saß immer mit am Tisch oder das Unternehmen war wie ein weiteres Kind der Familie. Wie präsent war euer Unternehmen in deiner Kindheit?
Ja, das kann ich auch nur unterstreichen. Dadurch, dass meine Eltern da eben auch beide sehr involviert waren, gab es nichts anderes. Und es hat auch sehr, sag ich mal, die Launen meines Vaters bestimmt. Das war auch sehr prägend. Und ja, es ging immer auch zu Hause darum. Und auch wenn es mal nicht gut lief, meine Eltern haben ja gegründet. Das heißt, es war natürlich nicht von Anfang an alles immer toll. Und dann, wenn dann so Sätze fallen wie, wir wissen nicht, ob wir nächste Woche unser Haus noch haben, das prägt einen natürlich als Kind.
Ja, das glaube ich. Und also hat das auf dich abschreckend gewirkt? Wo hast du dich selbst gesehen? Du bist ja jetzt im Unternehmen. Hast du damals deine Zukunft schon dort gesehen oder hast du eigentlich eher gedacht, um Gottes Willen?
Also ich habe eher gedacht, um Gottes Willen. Ich wollte es auch die meiste Zeit meines Lebens nicht machen. Und ja, dann ist eben doch alles ein bisschen anders gekommen.
Du hast ja in Bremen und in Berlin studiert, BWL oder im weitesten Sinne Global Management. Wann war so für dich der Tipping Point, dass du gesagt hast, ja, das eigene Familienunternehmen ist doch spannend für mich?
Also interessanterweise, wie gesagt, wollte ich da eigentlich nicht so hin. Ich hatte im Studium dann Marketing für mich entdeckt und dachte, so Markenartikler finde ich total spannend, was Emotionales, Lebensmittel, oder ich habe dann auch im Studium bei Zalando gearbeitet. Und das hat mich eigentlich total angefixt. Und ich habe dann aber irgendwann auch so ein bisschen gemerkt, dass Global Management eigentlich so von dem, was wir da gelernt haben und wie praxisorientiert das war, dass das schon auch viel beinhaltet, was ich bei uns aus der Firma kannte. Mhm. Weil ich eben dann auch in den Semesterferien gearbeitet habe dort oder auch so unterm Semester. Das konnte ich damals sogar schon remote machen. Kleine Übersetzung und solche Sachen. Und tatsächlich bin ich dann ins Unternehmen gekommen nach meinem Masterstudium, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen sollte. Wie gesagt, ich habe hier in Berlin dann in Startups gearbeitet und das war nicht so ganz mein Fall und Konzern dann auch irgendwie nicht mehr so. Und dann haben meine Eltern gesagt, fang doch erstmal bei uns an, so damit ich halt ein bisschen Geld verdiene und was zu tun habe. Und dann bin ich da auch drin geblieben erstmal. Und auf Dauer hat es aber für mich nicht funktioniert, einmal wieder auf dem Land zu wohnen und auf der anderen Seite aber auch mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ich habe mich dann nach 2 Jahren entschieden, wieder wegzuziehen, wieder zurück nach Berlin, und habe aber weitergearbeitet fürs Unternehmen, habe das Marketing gemacht.
Mhm. Und mit deinem Vater, also seid ihr da aneinander geraten oder worum ging es da? Warum hat das nicht funktioniert?
Also mein Vater ist selbstständig geworden, damit er sein Ding machen kann. Und das hat bedeutet, dass er sich nicht mit anderen Menschen absprechen möchte. Und wenn meine Mutter oder ich irgendwie eine andere Meinung hatten, dann hat er die Sachen meistens trotzdem heimlich gemacht, ohne das mit uns abzusprechen. Und ja, es war einfach, oder wenn ich was gemacht habe, er hat mir immer freie Hand gelassen und hat sich Sachen angeschaut. Und wenn sie ihm nicht gepasst haben, hat er das nicht direkt gesagt und irgendwie konstruktiv mit mir gesprochen, sondern ist dann irgendwann ausgerastet und hat so gesagt, ja, was denkst du dir eigentlich dabei, ohne vorher mit mir irgendwie das Gespräch zu suchen. Und also es hat gar nicht funktioniert. Er hat mich auch nicht eingearbeitet oder irgendwie sowas. Das habe ich dann alles selber learning by doing gemacht oder mit meiner Mutter. Genau, und deswegen bin ich dann wieder gegangen und wollte dann mein eigenes Ding machen. Wie gesagt, ich habe dann in Teilzeit noch das Marketing weitergemacht und bin dann in die digitale Nomadenszene gekommen, habe da ein bisschen mich ausprobiert und mit verschiedenen digitalen Business-Modellen was auf die Beine gestellt. Und dann ist 2017 meine Mutter verstorben und dann stand eben das ganze Thema Unternehmensnachfolge wieder auf dem Tableau. Und ja, mein Vater war schon Anfang 70 damals und deswegen musste das eben auch gelöst werden.
Würdest du sagen, jetzt rückblickend, war das ein großes Glück, dass es im ersten Schritt nicht so harmonisch geklappt hat mit der Nachfolge?
Ja, ich glaube schon, weil ich erst durch das Weggehen und auch durch dieses wieder in Berlin leben und diese digitalen Nomadenszene und selber ein bisschen was ausprobieren, ganz andere Eindrücke und ganz andere Erfahrungen und Ideen sammeln konnte, die ich dann eben wieder mit ins Unternehmen gebracht habe. Also das ist auch das, was jetzt gerade wertvoll ist, dass ich eben zwischen Berlin und der Rhön pendel, dass ich immer wieder Sachen mitbringen kann, die eben ganz anders funktionieren, als die in klassischen Unternehmen funktionieren.
Lass uns da gern später nochmal wieder drauf zurückkommen. Als digitale Nomadin, wo warst du denn da so unterwegs?
Also ehrlich gesagt war ich gar nicht so viel unterwegs.
Zwischen Torstraße und Zionskirchplatz.
Pankow habe ich damals noch gewohnt. Das waren so die Beginne. Ich war schon auch mal im Ausland und so, aber das war so noch im Entstehen und das hieß eigentlich, dass ich von überall aus arbeiten kann. Mein Plan war jetzt gar nicht groß in der Welt rumzureisen, sondern es ging eben damals darum, wie kann man Geschäftsmodelle entwickeln. Das war ja was ganz Neues, die funktionieren, ohne dass man fest irgendwo sitzt.
Ja. Und was hat dich dann letzten Endes zurückgeholt ins Familienunternehmen? War das Pflichtgefühl oder doch auch, ich habe da richtig Lust drauf oder was war deine Motivation?
Also dieses Verantwortungsgefühl, dieses starke, das ist schon wirklich sehr tief verankert und ich kann das auch nicht erklären, wo das herkommt. Die Verantwortung zu haben für die Mitarbeiter und für das Unternehmen. Und wir hatten damals einen externen Geschäftsführer, den hatte mein Vater noch eingesetzt. Und der hat auch irgendwann mal vorher für uns gearbeitet und hatte auch eine eigene Firma. Und dann hat mein Vater, also ohne großes Auswahlverfahren, sondern ja, der ist der Richtige und hat den halt eingestellt. Und das Problem war aber, dass er zwar Ingenieur war, aber überhaupt keine Ahnung hatte von Management und auch gar keine Lust darauf hatte. Das heißt, er hat eigentlich hauptsächlich dann sich mit der Technik der Maschinen auseinandergesetzt und hat überhaupt nichts gemanagt. Und ich habe dann immer wieder Gespräche mit ihm geführt, weil mein Vater hat es auch nicht mehr so richtig interessiert. Und er hat halt davon nichts umgesetzt. Und ich habe dann irgendwann auch mitgekriegt, dass die Mitarbeiter auch versuchen, über ihn irgendwie weiterzukommen und da auch nicht weiterkommen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch meine jetzige Kollegin als Unternehmensberaterin mit reingeholt. Und ja, wir haben ihm dann gesagt, dass das halt so nicht weiter funktioniert. Er wollte es dann nochmal probieren, hat sich dann aber doch über kurz oder lang verabschiedet. Und das war auch gut so. Und ich habe eben gemerkt, wenn er das so weitermacht, also da fing es auch an, dass wir in die roten Zahlen gekommen sind. Weil das Problem war, dass wir ja in 2018 mit den Neumaschinen angefangen haben und seine Aufgabe wäre es eigentlich gewesen, die ganzen Prozesse umzustellen. Und das hat er halt nicht gemacht und das hat uns wirklich in große Probleme geführt.
Das war ja auch genau der Zeitraum, in dem du so langsam wieder in das Unternehmen eingestiegen bist und das Unternehmen auch übernommen hast. Ich glaube 2019 warst du dann volle Gesellschafterin des Unternehmens. Das ist jetzt ein bisschen mehr als 5 Jahre her. Wie ist das Setup heute und was ist seitdem passiert?
Ja, also heute, mein Vater macht nichts mehr im Unternehmen. Er hat letztens mal wieder Kunden begrüßt und so. Oder sowas macht er dann, wenn jemand aus dem Ausland kommt. Das waren alte Kunden aus Malaysia, die er halt schon auch seit 30 Jahren kennt. Aber ansonsten ist er nicht mehr mit drin. Und wie gesagt, ich habe die damalige Unternehmensberaterin als Co-Geschäftsführerin eingestellt. Und sie ist auch diejenige, die vor Ort alles managt und die erste Ansprechpartnerin ist für unser Team. Und ja, das ist 2019, haben wir uns dann eben auch entschieden, alles zu transformieren. Wie gesagt, die Prozesse, das Produktportfolio, die Kultur. Und ja, seit 2020 würde ich sagen, ist durchgehend Krise. Und es war wirklich eine sehr große Herausforderung, das alles umzustellen. Also manchmal denke ich, wir sind eigentlich wie ein Startup mit Altlasten, weil wir alles neu machen mussten. Und ja, es ist eben bis heute sind wir noch daran, das alles auf feste Füße zu stellen.
Mhm. Und wie lief das dann mit deinem Vater, also diese zweite Übergabe sozusagen? Also das hat ja jetzt offensichtlich funktioniert. Was habt ihr denn da anders gemacht?
Ja, also
Victoria lacht.
Ja, weil das noch ein Kapitel ist, das wir jetzt gerade ausgelassen hatten, das stimmt. Also zwischen 2017, wo meine Mutter gestorben ist, und 2019, in diesen zwei Jahren, war es ein ganz großes Hin- und Herziehen zwischen dem, was wir beide wollen. Und keiner hat klar Stellung bezogen. Das heißt, mein Vater hat mir eigentlich gesagt, er verkauft das Unternehmen und hat auch mit Leuten gesprochen, hat es aber nicht umgesetzt. Und ich habe versucht, irgendwie Sachen zu machen. Und dann ist mir aber auch wieder zum Beispiel von einer Mitarbeiterin, die eine Vertraute von ihm war, wurde mir wieder ein Rücken gefallen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so funktioniert das für mich nicht. Und ich habe dann auch Coaching gemacht und so. Und ich habe dann für mich die beiden in 2018, die beiden Optionen mir zurechtgelegt. Entweder ich gehe raus und mache dann eben was als Freelancer oder digitale Nomade. Oder ich übernehme das Unternehmen, aber dann muss er sich wirklich auch verabschieden. Mhm. Und das habe ich ihm so vorgestellt. Und das fand er natürlich erstmal nicht gut. Hat aber dann gesagt, nachdem er sich wieder beruhigt hat, er denkt drüber nach. Und nach vier Monaten hatten wir dann das Folgegespräch. Mhm. Und dann hat er gesagt, also ich habe mir das jetzt so ein bisschen angeguckt, was du hier so machst, und ich traue dir das zu. Und ich muss sagen, dass er sich dann auch zurückgezogen hat. Wir haben das dann auch sofort den Mitarbeitern so gesagt. Mhm. Und er hat sich dran gehalten. Ich glaube, vielleicht noch dreimal war eine Sache, wo wir was Großes ändern mussten. Und das hat ihm dann wieder Angst gemacht. Und dann ist er nochmal aufgestanden, und ansonsten hat er sich tatsächlich dann rausgehalten seitdem.
Und was hat das mit eurer Beziehung gemacht?
Die ist besser als je zuvor.
Oh. Wieso? Wie erklärst du dir das?
Also meine Erklärung dafür ist, dass ich eben die Klarheit vorgegeben habe, die es brauchte, um unsere Beziehung zu klären.
Du hast gerade gesagt, dass du dann in das Unternehmen gekommen bist und dass du eine Co-Geschäftsführerin eingestellt hast und ihr dann alles neu gemacht habt. Das passt natürlich gut zu unserem Podcast, alles neu. Ich habe mich in dem Moment gefragt, nach der Vorgeschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, die so, ne, hinter den Kulissen stattgefunden hat im Privaten, wie haben die Mitarbeiter darauf reagiert, dass du jetzt das Unternehmen übernimmst?
Also ich glaube, die waren froh, dass es dann letztendlich einen festen Weg geht, wie es weitergeht, einen Weg gibt, wie es weitergeht. Weil das war ja vorher nicht klar. Also ich habe mich selber als jemand, der auch sehr, sag ich mal, änderungsaffin ist, habe ich immer gedacht, krass, dass die noch da bleiben. Also keiner weiß, wie es im Unternehmen weitergeht. Der aktuelle Geschäftsführer kriegt es nicht so richtig hin. Das haben die ja auch gemerkt. Mhm. Mein Vater interessiert es nicht mehr so. Und ich war auch ja nicht so richtig committed zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich so gedacht, das ist schon wirklich, glaube ich, auch der große Unterschied zwischen Stadt und Land, dass die Leute auf dem Land einfach loyaler sind und länger an was festhalten. Und das war dann auch das große Glück, weil viele von denen sind auch heute noch da. Und also natürlich haben die am Anfang gerade mit uns zwei Frauen, beide fachfremd, schon auch mal so ein bisschen, die haben die eine oder andere Spitze, das hat sich aber relativ schnell gelegt, weil sie eben auch gemerkt haben, was wir machen und wie es auch vorangeht dadurch.
Und dieser Wechsel dann in der Gesellschafterführung hat ja dann am Ende dazu geführt, dass du selbst wirksam werden kannst in der Organisation und dass du deine eigene Handschrift, dein eigenes Kapitel Familienunternehmen schreiben konntest. Welche Vision hast du dabei?
Also wir haben zusammen eine Vision entwickelt für 2030. Die hängt auch als großes Bild bei uns im Unternehmen. Das wurde alles aufgezeichnet nach mehreren Workshops. Meine persönliche Motivation ist es, Menschen einen guten Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sie eben motiviert sind, sich einzubringen, aber auf der anderen Seite auch als Mensch gesehen werden. Und gleichzeitig auch die Herausforderungen, die so ein Privatleben gerade mit Kindern oder älteren Menschen zu Hause mit sich bringt, dass das eben kein Widerspruch ist.
Und jetzt könnte man denken, dass es ein Widerspruch ist. Ich glaube auch nicht, dass Christian Klein das eigentlich so als Widerspruch sieht. Wir wollten euch auch nicht in so eine Konfliktsituation an der Espresso-Bar bringen.
Habe ich direkt rausgemacht.
Aber du hast ja schon einiges im Unternehmen bewegt, was in die Richtung Vereinbarkeit von Job und Familie, individuelle Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten angeht. Kannst du mal beschreiben, was ihr alles gemacht habt oder woran ihr gerade alles arbeitet?
Das Erste, was wir eingeführt haben, ist, dass wir damals auf der Basis von dem Buch Reinventing Organizations ein Konzept geschrieben haben, das aber eben auf unser Unternehmen, auf die Region und auf die Branche passt. Also nicht von heute auf morgen so, jetzt machen alle, was sie wollen und jeder entscheidet selber mit, sondern eben, wie viel Freiraum können wir geben Menschen, die das vorher überhaupt nicht gewöhnt sind. Also gerade wenn jemand Industriemechaniker lernt oder auch gelernt hat früher, dann hat er ja meistens nicht mitbekommen, dass er sich melden soll, wenn was schief läuft oder seine Gedanken, sondern dann wurde ja eher sowas gesagt, ja, du wirst hier nicht zum Denken bezahlt. Mhm. Und die Auswirkungen von so einer Art Prägung haben wir heute auch noch im Unternehmen. Das kann man ja auch nicht so schnell lösen, wenn jemand das irgendwie 20 Jahre lang gehört hat oder vielleicht auch schon als Kind zu Hause. Und also das ist das, woran wir sozusagen unterschwellig auch die ganze Zeit arbeiten, den Menschen so eine psychologische Sicherheit zu geben, dass sie sich trauen, sich einzubringen und Kritik anzubringen, ohne dass sie Angst haben, dass sie wiederum dafür kritisiert werden. Und wir haben das eben gemacht, indem wir die Mitarbeiter oder die Teammitglieder, sagen wir heute, in Teams eingeteilt haben und gesagt haben, okay, ihr dürft das und das alles selber entscheiden. Und auch immer wieder zu sagen, wenn jemand mit einem Problem zu uns kommt, was würdest du denn sagen? Was ist denn deine Lösung? Und meistens stimmt die ja schon. Mhm. Und es geht immer nur um so eine Art Rückversicherung. Und wenn ein Mensch immer wieder erlebt, okay, ich kann eigentlich mir selber vertrauen, dann macht es eben auch was mit den Menschen und sie machen viel mehr selbst. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch gemerkt, dass wir in manchen Bereichen zu viel schon vorausgesetzt haben, was dann nicht funktioniert hat.
Zum Beispiel?
Wir haben die Bewerbungsgespräche in die Teams gegeben und dann gesagt, ihr sucht euch jetzt selber eure neuen Teammitglieder und haben dann gemerkt, dass da eigentlich die Kompetenz dazu gar nicht da war und dass man die aber braucht. Und manchmal merkt man ja selber gar nicht, was man schon alles gelernt hat in seinem Berufsleben und denkt, die anderen wissen das genauso. Und dann haben die zum Beispiel Leute ins Team geholt, die genauso waren wie sie selber, die sie halt mochten. Und dann erstmal beizubringen, ach nee, ein Team besteht aber aus Menschen, die gegensätzlich sind, damit man sich gut ergänzt. Solche Sachen.
Wir machen eine kurze Pause für unseren Werbepartner Asana. Asana bedeutet A Smarter Way to Work. Darum geht es auch gerade bei unserem aktuellen Gespräch mit Victoria. Aber warum ist es smarter, mit Asana zu arbeiten? Asana revolutioniert die Arbeitswelt mit Workmanagement, welches die weitgehend antiquierten, mehr als 30 Jahre alten Digitalwerkzeuge, Tabellenkalkulationen und zum Beispiel auch E-Mail-Programme ergänzt und es der gesamten Belegschaft so ermöglicht, viel effizienter und zielorientierter zu arbeiten. Die Produktivität eines jeden Mitarbeitenden wird so um das Äquivalent von 2 ganzen Tagen pro Woche erhöht. Asana ist die führende Work-Management-Plattform, die Unternehmensziele direkt mit strategischen Initiativen und der tagtäglichen Arbeit verbindet. Besucht asana.com, das buchstabiert man asana.com und testet Asana noch heute kostenlos. Und jetzt zurück in das sehr spannende Gespräch mit Victoria Schütz.
Ich habe mich tatsächlich auch gerade gefragt, ob also diese Selbstverantwortung klingt ja immer toll und entscheide du, was ist deine Idee, was ist deine Lösung. Es gibt aber sicherlich Menschen, die das gar nicht so wollen, oder? Also die auch ganz dankbar sind, dass sie da halt eine Führungsperson über sich sozusagen sitzen haben, die einfach entscheidet. Erlebt ihr sowas auch?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch Menschen, die dann gegangen sind, zu denen das nicht gepasst hat. Und wir mussten auch in manchen Bereichen das wieder ein bisschen verstärken mit der Unterstützung. Also dieses ganze Thema Mitentscheidung und Selbstverantwortung, das muss wirklich erstmal gelernt werden. Das kann, also in unserer Gesellschaft ist das ja nichts, was gefördert wird so großartig. Und aber es lohnt sich dann, wenn man die Ernte sozusagen einholen kann davon, lohnt sich, dass man daran die ganze Zeit arbeitet. Und ich glaube, dass eben viele Firmen dieses daran arbeiten scheuen, weil es natürlich erstmal total schwierig ist und man vielleicht auch als Geschäftsführung ganz oft Sachen aushalten muss, wo man denkt, ich hätte es jetzt anders entschieden. klappt nicht, was sage ich jetzt? Ja.
Hast du schon so Kategorien für dich abgeleitet, wo du sagst, da funktioniert so eine Demokratisierung von Entscheidungen gut und bei anderen Entscheidungen, Recruiting, hast du gerade erwähnt, funktioniert das nicht so gut? Kann man das irgendwie so kategorisieren?
Ich würde sagen, nein, weil es aufs Team ankommt und jedes Team hat auch immer wieder eine andere Reifephase, haben wir gemerkt. Also es gab Teams, wo wir dachten, oh je, das wird wirklich schwierig, gerade in der Fertigung. Und dann haben die aber total schnell mitgemacht, weil die einen höheren Leidensdruck hatten. Dann gibt es das Vertriebsteam, die brauchten am Anfang sich nicht so viel ändern. Und dann kamen die aber auch irgendwann an so einen Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt muss hier aber auch mal was passieren, weil die dann ganz hinten dran waren sozusagen. Und man muss sich wirklich da sehr viel immer wieder drauf einstellen, individuell. Und es kommt auch ein bisschen drauf an, welche Mitarbeiter neu ins Unternehmen kommen. Weil die, die wir jetzt rekrutieren, sind oft Menschen, die dann auch besser solche Sachen schon können.
Ja. Jetzt erlebt man häufig im Mittelstand oder bei Unternehmen Überraschungen, manchmal auch Innovationen, wenn man den Kunden fragt, was er eigentlich möchte. Welche Überraschung hast du erlebt, als du deinen Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben hast, sie zu fragen, was sie denn möchten oder wie sie Sachen machen würden? War da irgendwas, wo du gedacht hast, wow, das ist wirklich eine gute Idee, wäre ich so alleine gar nicht drauf gekommen?
Das sind vor allem Fachsachen, die dann die eigene Arbeit betreffen, wo sie sich selber dann eben Lösungen suchen. Und dann denke ich, ich finde es wirklich erstaunlich, dass man früher dachte als Geschäftsführung, man könnte das besser entscheiden. Also gerade wenn es um Lösungen geht, wirklich am Arbeitsplatz, dann kann natürlich nur die Person, die da jeden Tag dran arbeitet, das wissen. Dann kann ich ja nicht sagen, ja, nee, finde ich doof. Das, also klar können sie sich bei uns rückversichern, ob das in Ordnung ist, dass sie das machen, aber das ist eher so eine Formfrage, wie die Arbeitsplätze eingerichtet werden sollen. Was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, wir hatten ein neues Büro angemietet und haben dann gemerkt, interessanterweise, dass erst ungefähr 2 Jahre nach Corona der Bedarf nach Homeoffice viel größer geworden ist. Und dann haben wir gemerkt, okay, da sitzt kaum noch jemand. Es lohnt sich gar nicht, dieses Gebäude zu unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also wenn ihr das wirklich wollt und ich vertraue den Menschen bei uns im Unternehmen, dass sie im Homeoffice auch gut arbeiten, dann machen wir das so, dass ihr jetzt alle regelmäßig im Homeoffice seid. Und haben eben das Gebäude wieder gekündigt.
Und wie wirken sich diese ganzen neuen Arbeitsformen auf das Unternehmen aus? Also zum Beispiel auf die Produktivität, auf Zahlen, Ergebnisse. Also kannst du dazu was sagen? Das messt ihr ja sicherlich.
Also jetzt gerade auch durch die 4-Tage-Woche ist der Krankenstand um 1/3 runtergegangen. Die Fluktuation ist ganz niedrig. Und das Engagement ist sehr hoch. Und das finde ich schon erstaunlich, wie gut das auch funktioniert. Und um das überhaupt möglich zu machen mit der 4-Tage-Woche, mussten wir ja ganz viele Prozesse überarbeiten. Und das hat auch nur funktioniert, weil eben alle sich eingebracht haben und gesagt haben, hier, ich sehe hier noch Potenzial und da können wir es nochmal anders machen und alle mitdenken und das eben auch ansprechen und nicht für sich behalten, weil sie sagen, ja, ich habe ja nichts davon, was vielleicht so eine alte Denke gewesen wäre. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir eben mit den Neumaschinen sowieso immer besser geworden sind, weil wir eben noch nicht so lange damit arbeiten. Und das lässt sich eben, vielleicht sind wir schneller besser geworden, als wenn wir nicht die Prozesse überarbeitet hätten. Aber deswegen lässt sich das schwer voneinander trennen. Und auf der anderen Seite, das, was eben momentan nicht so funktioniert, was der Umsatz ist, das liegt eben nicht am Unternehmen, sondern das liegt an der wirtschaftlichen Gesamtlage.
Das heißt, ihr habt die 4-Tage-Woche eingeführt. Das ist jetzt quasi das zweite Element neben der Entscheidungsfreiheit, was, glaube ich, euch von vielen anderen Unternehmen in der Konsequenz der Sache vielleicht unterscheidet. War das eine Idee, die von den Mitarbeitern kam oder war das eine Idee, die du hattest? Oder woher kam diese Initiative 4-Tage-Woche?
Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Es stand irgendwann im Raum. Ich glaube, das war Ende 22 oder schon vorher auch. Und da haben wir gesagt, ja, wir müssen, weil das Thema Produktivität durch diese Neumaschinen, das war sowieso immer ein Thema. Und wir haben geguckt, wie können wir da schneller werden und besser. Und haben wir gesagt, ja, okay, wir werden jetzt erstmal besser und schneller und dann kann man vielleicht über sowas, eine Arbeitszeitverkürzung nachdenken. Mhm. Und irgendwann war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, vielleicht müssen wir erst die Arbeitszeit verkürzen und werden dann schneller. Mhm. Also ihr kennt ja bestimmt das Parkinson'sche Gesetz, wo es eben darum geht, dass man so viel Zeit, wie man zur Verfügung hat, auch nutzt. Also ich glaube, das kennt jeder, der studiert hat vom Thema Hausarbeiten. Die einen schaffen das in, weiß ich nicht, einer Woche und andere setzen sich 2 Monate dran und die Noten sind nicht unbedingt anders. Und das funktioniert natürlich nicht bei allen Aufgaben, aber das ist tatsächlich anwendbar. Mhm. Und wir haben das viel vorbereitet. Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir probieren es jetzt. Weil wir waren zu dem Zeitpunkt, das läuft gerade aus, noch Teil des Forschungsprojekts InnoFarm von der TU Immenau. Mhm. Und hatten sozusagen dadurch den Vorteil, dass das alles dokumentiert wurde und ausgewertet wurde. Dadurch haben wir dann gesagt, okay, wir haben jetzt noch ein Labor, heißt das, übrig. Mhm. Und wir versuchen das jetzt und lassen das eben dann begleiten und haben das mit Workshops vorbereitet. Und natürlich war die Angst auch groß. Was passiert? Kommen wir hin mit der Zeit, mit unserer Arbeit? Aber nach einem Jahr Test haben wir dann eben beschlossen, es weiterzumachen.
Ist ja total spannend. Das Thema wird ja überall diskutiert, bis in den höchsten Kreisen der Politik hier in Berlin. 4 Tage Woche. Was heißt das für euch? Bedeutet das, alle arbeiten von Montag bis Donnerstag und Freitag wird nicht gearbeitet oder jeder kann sich die 4 Tage aussuchen, wann er arbeitet?
Also wir arbeiten, ich sag mal, 90% arbeiten Montag bis Donnerstag. Mhm. Insgesamt 34 Stunden statt vorher 40. Und freitags haben wir eine kleine Notbesetzung und voller Lohnausgleich. Und das kann sich niemand aussuchen, sondern also am Anfang haben wir wirklich Hälfte-Hälfte gemacht, Montag und Freitag. Und da haben wir gemerkt, gerade in der Fertigung, das funktioniert nicht. Die müssen alles zusammenarbeiten, so wie wir bei uns die Fertigung aufgebaut haben. Ja, das war am Anfang wirklich schwierig, auch mit der Kommunikation. Aber wir haben dann gemerkt, wir haben erst ein halbes Jahr gemacht, haben gemerkt, es reicht noch nicht und haben dann nochmal ein halbes Jahr draufgesetzt. Und in dem zweiten halben Jahr hat sich alles viel besser entwickelt. Das heißt, dieses, man denkt ja, es gibt einen Gewöhnungseffekt und nachher werden alle wieder fauler oder unproduktiver. Das war bei uns das Gegenteil.
Das heißt, ihr merkt keinen Unterschied in der Produktivität, in anderen Kennzahlen, die negativ sich auf das Unternehmen auswirken?
Nein, haben wir nicht festgestellt. Und wir haben dann gesagt, okay, wir haben keinen Grund, es nicht weiterzuführen. Mhm. Was wir merken ist, wir müssen schon immer dranbleiben, dass sich auch nicht wieder irgendwas einschleicht. Das ist ein fortlaufender Prozess. Aber ja, also es sind auch alle unheimlich dankbar dafür, dass wir das so machen können. Also wenn jetzt zum Beispiel Leute auf einem Serviceeinsatz sind und das dauert 5 Tage, dann können sie den freien Tag in der Woche danach nachholen. Mhm. Und ich denke auch, dass es für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehr wichtig ist. Wir haben ja 40% Frauen und das ist einfach ein Thema. Weil manchmal, welche Fragen, ja, was machen denn die Leute dann am 4. Tag? Also ich glaube, eine Mutter stellt sich diese Frage überhaupt nicht.
Und was sind Herausforderungen? Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Übergaben schwierig sind. Du sagtest schon, in der Fertigung zum Beispiel brauchen sie alle den gleichen Tag frei. Was sind noch so Stellen, auf die man achten muss?
Also, dass man das eben gut klärt mit den Übergaben, dass man Tools benutzt, digitale Tools, um diese asynchrone Arbeit auch organisieren zu können, dass alles gut dokumentiert ist. Das muss man aber ja auch sowieso machen, wenn jetzt jemand Urlaub hat. Also die Urlaubszeiten sind eher so ein bisschen schwierig, dass dann eben auch freitags jemand da ist. Und am Anfang haben wir ein bisschen den Fehler begangen, dass wir im Frühjahr angefangen haben, wo dann die ganzen Feiertage waren. Das heißt, wir hatten dann oft nur eine 3-Tage-Woche. Mhm. Das kann ich wirklich nicht empfehlen. Und ansonsten hat sich das jetzt so eingespielt, dass es wirklich eigentlich nicht mehr wegzudenken.
Wie haben eure Lieferanten oder auch andere Unternehmen aus der Region auf euer Vorgehen reagiert?
Also ich sag mal so, andere Unternehmen finden das, also es finden viele spannend und es wollen sich auch viele informieren. Das finde ich schon auch gut. Es gibt welche, die finden das doof, weil wir natürlich jetzt dadurch zeigen, es würde gehen, wenn man will. Mhm. Und da haben ja einfach auch viele keine Lust drauf, weil viele eben Leistungen noch mit Zeit messen. Und sich auch gar nicht, also es ist schon wirklich auch komplex, das hinzubekommen, die Arbeitsweise so zu ändern und die Prozesse so zu ändern, dass es funktioniert und dass man eben nicht nur diesen Faktor Zeit hat. Und das ist eben eine Herausforderung, der will sich nicht jeder stellen. Und es gibt natürlich auch so Vorwürfe, ja, ihr wollt ja nur allen die Mitarbeiter wegnehmen. Aber ich muss sagen, also das wäre ein bisschen teuer dafür.
Merkt ihr, dass ihr auf dem Bewerbermarkt besser ankommt durch die 4-Tage-Woche?
Also wir haben jetzt keinen großen Ansturm bekommen an Bewerbungen. Es ist für manche, die dann reinschreiben, dass sie das halt gut finden. Aber ich weiß es nicht unbedingt. Also wir müssen auch sagen, dass wir ja eben auch nicht alle nehmen, weil wir sehr, also spezifisch auch Leute suchen, die zu uns ins Team passen, die eben Eigeninitiative auch zeigen. Und aber da kann ich jetzt, also kann ich nicht sagen, dass das einen riesen Bewerberansturm gegeben hat.
Wie fühlt sich das so für dich persönlich an, diesen Schritt gemacht zu haben? Wie hast du dich dabei gefühlt?
Am Anfang hatte ich auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Und sogar nach dem einen Jahr, als wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt wirklich für immer, also oder erstmal langfristig, habe ich so gedacht, ja, aber es gibt auch Leute, die sagen, das funktioniert nicht. Das ist auch so interessant, dass man dann manchmal selber denkt von außen, denn die Leute haben mehr Recht, obwohl wir es ja getestet haben. Und habe, aber ich habe so gesagt, ja, es funktioniert ja. Ich habe einfach gar kein Argument dagegen. Und ich finde es selber gut. Ich arbeite zwar manchmal freitags, aber ich kann mir vielleicht dann unter der Woche auch mal eher ein bisschen flexibler einen Termin legen. Und ja, das ist eben für alle auch die große Freiheit zu sagen, ne, ein Mitarbeiter, der macht jetzt irgendwie Jugendfeuerwehr freitags. Der andere kümmert sich um seine Eltern, die nicht mehr Auto fahren können auf dem Land. Und das freut mich total, weil ich bin da schon auch idealistisch. Also mir geht es ja schon auch um die Gesellschaft und nicht nur um meine eigene Firma.
Gesellschaft ist ein gutes Thema und Unternehmen haben ja, oder Unternehmer, Unternehmerinnen haben ja die Möglichkeit, ne, auch die Gesellschaft mitzuprägen, gerade in auch in ländlichen Regionen als Vorbilder zu agieren. Die Politik spielt da auch eine große Rolle. Jetzt bist du politisch auch engagiert. Was würdest du dir von der Politik wünschen, dass vielleicht ne, die wirtschaftliche Rahmenbedingungen sich verbessern oder dass solche Erfahrungen, wie ihr sie gerade im Unternehmen sammelt, auch Einfluss haben in Flexibilität von Arbeit, die dann von der Politik vielleicht mit unterstützt wird?
Also auf der einen Seite muss ich sagen, wir hatten jetzt gerade Messe und man merkt einfach, also wir haben auch viele Projekte auf dem Tisch, die eben nicht unterschrieben werden, weil so eine große Unsicherheit herrscht, weil eben nicht klar ist, was so passiert. Uns betreffen auch oft EU-Gesetze und da gibt es so ein PFAS-Verbot, heißt das. Da geht es um Chemikalien und die sind in der Gummiverarbeitung natürlich wichtig. Und weil es keine Aussage gibt, wann da jetzt ein Verbot kommt, also ursprünglich war mal gesagt, in 1,5 Jahren, wenn das Verbot kommt, hat man noch 1,5 Jahre Zeit, die Mischung umzustellen. Das ist überhaupt nicht möglich. Und deswegen wird sich ganz viel zurückgehalten bei Investitionen. Also die wenigen Firmen, die noch vielleicht Wachstum haben oder gute Verkäufe, die haben die in Drittländern und nicht in Europa. Und das ist das, was mir schon auch sehr Sorgen macht. Wenn ich sehe, jetzt zum Beispiel nur bei uns, wir sind so ein motiviertes Team, wir haben alles transformiert, wir haben auch das Produktportfolio neu gemacht und wir können einfach gar nicht so richtig durchstarten, weil unsere Kunden sagen, wir würden gerne bei euch kaufen, aber wir können jetzt gerade nicht 500.000 für eine Maschine ausgeben, wenn wir nicht wissen, ob wir nächstes Jahr überhaupt noch produzieren dürfen. Und das ist wirklich so ein Hauptthema, was viele, die eben mit Investitionsgütern zu tun haben, trifft. Und mein Vater hat früher immer gesagt, im Maschinenbau merkt man als erstes, wenn es nicht gut läuft. Und wir merken das eben schon auch seit 1-2 Jahren verstärkt. Es hat sich eben nach Corona nicht wirklich erholt. Und da einfach wünsche ich mir von der Politik zu sagen, okay, es gibt jetzt einfach auch mal eine Schonfrist für Neuerungen. Also uns ist allen klar, wir müssen gucken, wie wir die Welt erhalten und bewohnbar halten. Und aber trotzdem muss man eben auch gucken, wie die Firmen weitermachen können. Und das, was wir mit den Arbeitsmethoden machen, finde ich, ergibt sich eben auch daraus, dass wir sagen, wir brauchen die Frauen genauso wie die Männer in der Wirtschaft und ohne alternative Arbeitszeitmodelle verlieren wir ganz viel Potenzial an Frauen, die dann eben in Teilzeit gehen, während die Männer Vollzeit weiterarbeiten und Intelligenz ist gleich verteilt. Das heißt, wir brauchen die Männer genauso, die Frauen genauso wie die Männer in der Wirtschaft und das funktioniert eben nur mit eigentlich Teilzeit für alle.
Bevor wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen und zu den drei letzten Fragen, rückblickend auf deine persönliche Geschichte und wie du über die Beziehung zu deinem Vater in der ersten Phase der Nachfolge gesprochen hast, gibt es Punkte, wo du deinen Vater jetzt besser verstehen kannst, als du es damals konntest?
Also ich verstehe ihn, was das Thema Verkaufen betrifft, weil es eben auch seine Identität war oder auch vielleicht ein bisschen noch ist und er die jetzt sozusagen fortführen kann, weil ich das Unternehmen noch führe, dass er sagen kann, das ist sein Unternehmen und er hat es gegründet und dass es nicht so einfach ist, sich davon zu trennen. Bei den anderen Sachen verstehe ich ihn nicht, aber das ist eben Typsache. Ich habe Akzeptanz gelernt. Und ja, also ich finde es manchmal ganz gut, wenn er dann doch alte Geschichten erzählt und ich sage, ich mache mir Sorgen, das und das. Hat er gesagt, ey, wir haben schon ganz andere Zeiten erlebt und haben die auch überlebt.
Versteht er dich denn? Also wenn er jetzt auf das Unternehmen guckt und was du daraus oder was ihr daraus gemacht habt, was sagt er dazu?
Ja, er findet das gut. Also das ist, manchmal ist er vielleicht so ein bisschen kritisch bei Entscheidungen, aber im Großen und Ganzen, also er weiß eben auch selber, dass er viele Sachen heute gar nicht mehr so versteht und findet es aber gut, dass wir den Weg gehen, der notwendig ist.
Das sind doch schöne Schlussworte und eine gute Überleitung zu der Frage, die du immer stellst nach dem Buch.
Genau, wir haben ja den Maschinenraum Buchclub. Ich glaube, wir glauben, dass man sich aus Büchern viel Inspiration holen kann, dass man viel lernen kann. Welches Buch hast du zuletzt gelesen, wo du die Inspiration geholt hast?
Das letzte Buch, das ich gelesen habe dazu, ist Alle Zeit von Theresa Bücker. Da geht es darum, um den Wert von Zeit und was es eigentlich bedeutet, wenn Menschen mehr oder weniger Zeit haben oder wenn Menschen Geld haben, sich Zeit zu erkaufen, im Sinne von vielleicht Personal. Und dass es eben Tätigkeiten gibt, die nicht auf sich warten können. Und das ist ja hauptsächlich Sorgearbeit. Das heißt, alles, was Sorgearbeit betrifft, kann man nicht auf später verschieben. Wickeln, füttern, solche Sachen. Und was das eigentlich mit einem Leben macht, wenn man immer Sachen machen muss, die sofort gemacht werden. Und wenn man eben nicht selber über seine Zeit bestimmen kann. Also es gibt ja zum Beispiel auch das Thema Gender Leisure Gap. Wo es darum geht, dass sich Männer die Zeit für ihre Freizeit nehmen, während Mütter dann immer sagen, ja, nee, ich muss ja für das Kind da sein. Ich kann jetzt nicht abends in den Verein gehen oder zum Sport.
Ja.
Und das wird da auch sehr wissenschaftlich fundiert ausgedrückt. Und das kann ich jedem empfehlen, mal zu lesen, um so einen anderen Blick darauf zu kriegen, wenn man davon ausgeht, dass eine 40-Stunden-Woche doch für alle möglich sein müsste. Mhm.
Wir nehmen es auf, in unserem Buchclub auch zu lesen oder zu finden in unseren Shownotes.
Ja, da kann ich gut anschließen mit unserer nächsten Frage. Und zwar durch die 4 Tage müsstest du jetzt ja theoretisch auch mehr Zeit haben. Was machst du denn da? Also kannst du uns etwas verraten, was andere vielleicht nicht über dich wissen und was sie überraschen würde?
Also auf der einen Seite habe ich mich entschieden, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Und die ist eben oft am Wochenende und dann freue ich mich natürlich, dass ich den Freitag noch habe, um Sachen zu erledigen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, so ein freier Freitag, dass man deswegen die ganze Zeit Freizeit hat, so ist es ja nicht. Sondern wenn man eine 40 Stunden oder mehr Woche hat, bleibt ja einfach ganz viel liegen über Jahre teilweise. Ob es darum geht, irgendwelche Sachen umzubauen, vielleicht zu Hause oder Arzttermine wahrzunehmen oder zu sagen, ich müsste das und das eigentlich mal in die Wege leiten. Da bleibt einfach ganz viel liegen und dafür ist eigentlich dieser Tag wirklich sinnvoll.
Ja.
Die letzte Frage stellen wir jedem unserer Gäste. Welches Kapitel Familiengeschichte oder Familienunternehmensgeschichte möchtest du einmal geschrieben haben?
Also ich muss sagen, ich habe ja schon sehr viel geschrieben, weil ich eben ja die Nachfolge schon gemacht habe und ich bin auch froh, dass wir das als Team so geschafft haben, weil man kann natürlich nichts schaffen, wenn das Team nicht mitmacht. Und ansonsten mein großer Wunsch für die Zukunft ist noch, dass das Unternehmen mal wirklich auch über längere Zeit sehr stabil ist und dass wir wissen, in 1,5 Jahren haben wir schon diese Aufträge, weil ich bin, wie vorhin schon am Anfang gesagt, damit aufgewachsen, dass es immer eine Achterbahn war. So war das aber auch im Gebrauchtmaschinengeschäft. Mhm. Da konnte man nicht lange vorplanen, sondern dann kam ein Riesenauftrag und dann war alles wieder gut für eine Zeit und dann ging es mal ein paar Monate nicht mehr weiter und dann war Drama. Und von Anfang an habe ich gesagt, wenn ich das Unternehmen weiterführe, dann will ich mal, dass wir wirklich eine stabile Finanzplanung haben, die auch eintrifft. Mhm. Und durch die ganzen Krisen der letzten Jahre und durch die wirtschaftliche Lage haben wir das noch nicht geschafft. Und das ist mein großer Wunsch, dass wir das noch schaffen.
Liebe Viktoria, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du so viel Privates auch mit uns geteilt hast. Und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Das war Viktoria Schütz vom Familienunternehmen Deguma. Und ich bin der Meinung, das Gespräch steht für sich. Was noch aussteht, sind eure 5 Sterne für unseren Podcast und gerne auch die Möglichkeit, den Maschinenraum-Podcast weiterzuempfehlen. Darüber freuen wir uns sehr. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.
Und zum Abschluss noch einmal zu unserem Werbepartner Asana. Als die Work-Management-Plattform realisiert Asana für jeden Mitarbeiter eine klare Verbindung zwischen Unternehmenszielen, strategischen Initiativen und der Umsetzung von Projekten auf einer einzigen Plattform. Diese integrierte Arbeitsweise ermöglicht sowohl eine erhebliche Zeitersparnis als auch höchste Transparenz. So steigen Klarheit und Verantwortung und dadurch auch die Produktivität. Untersuchungen der IDC-Studie zeigen, dass Asana-Nutzer 3-mal mehr Aufgaben mit hoher Priorität rechtzeitig abschließen. Außerdem lässt sich die Wirkung maximieren und damit die Teamgeschwindigkeit steigern. Asana vereint nämlich Mitarbeitende verschiedener Abteilungen auf einer Plattform gemeinsam und schafft eine stets verfügbare zentrale Informationsquelle. Dadurch können Arbeitsabläufe automatisiert, manuelle Tätigkeiten reduziert und die Effizienz deutlich gesteigert werden. Asana ermöglicht es, mit Vertrauen zu skalieren. Viele Unternehmen weltweit, darunter auch wir und viele andere Mittelstandsunternehmen, vertrauen Asana bereits, um ihren Daten sicher zu halten und intelligenter zu arbeiten. Ihr möchtet Asana gerne mal ausprobieren und prüfen, wie die Work-Management-Plattform in eurem Unternehmen nutzbar gemacht werden kann? Dann testet Asana noch heute kostenlos auf asana.com.